Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Gesprächsgast ist eine internationale Pop-Legende, Marian Gold, der Sänger von Alphaville. Du hast Urlaub gemacht, bevor es an die Tourvorbereitungen gegangen ist. Kann ich gut verstehen, so eine Auszeit kann man ja gut gebrauchen, bevor der ganze Tourstress losgeht.
Eigentlich trete ich gerne auf und dafür brauche ich keine Auszeit. Also das ist einfach eine andere Existenzform. Mhm. Man kriegt da auch sehr viel Energie mit, wenn man auf der Bühne steht und mit dem Publikum interagiert. Also ich mache Urlaub, weil ich gerade Zeit habe. Und ich habe so wenig Zeit, dass man jede günstige Gelegenheit dann wahrnehmen muss.
Es ist ja auch wichtig, dass man verschiedene Eindrücke im Leben hat, weil immer nur auf der Bühne stehen wird dann auch irgendwann Arbeit, wenn man mal so ein bisschen mal woanders ist, andere Luft atmet, als immer nur Bühnenluft und Backstage-Luft.
Dann ja, weiß man. Abwechslung ist auf alle Fälle was Gutes. Es war schon immer so eine von meinen Prämissen im Leben, Abwechslung.
Ja, ich habe, nachdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, mir in Dresden euch angeguckt, und zwar mit dem Symphonieorchester. Dem Filmorchester, ja. Babelsberg, so rum war es.
Das ist ein Symphonieorchester.
Ja.
Das ist ein Filmorchester Babelsberg, aber sind eben von der Struktur, vom Aufbau, von den Instrumenten her ein Symphonieorchester, also ein vollwertiges Symphonieorchester.
Und ich muss sagen, ich war schwer begeistert, wie ihr das so live auf die Bühne gebracht habt, so wie sich so die traditionelle Band mit dem Orchester so verbunden haben.
Der Grund, weshalb wir dieses Projekt überhaupt angegangen sind, war genau der, dass wir wollten die Sache nicht einfach mit einem Symphonieorchester nachspielen, sondern wir haben uns überlegt, was passiert mit unserer Musik, wenn wir das mit so einem großartigen Instrumentarium wie einem Symphonieorchester praktisch nochmal neu interpretieren. Und das war eigentlich das Spannende an dieser Reise, dass wir dass die Stücke sich verändert haben und auf einmal, also bis auf wenige Ausnahmen, wirklich ganz, ganz anders aufgebaut waren. Irgendwie aus Abtemponummern wurden Balladen, aus Stücken, die sehr offensiv waren, ja, sehr aggressiv waren, wurden auf einmal melancholische oder irgendwie lustige Nummern. Also es war wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Experiment.
Ja. Jetzt das 40-jährige Jubiläum von Forever Young, dem Debütalbum. Ihr geht dann wieder ganz klassisch besetzt auf die Bühne.
So ist es. Also wir, das ist eben die Abwechslung. Ne? Wir sind ein Jahr lang mit den Babelsbergern getourt und wir brauchten mal wieder eine Prise Rock'n'Roll für unser musikalisches Leben. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt in diesem Jahr drauf, die ganzen Gigs zu machen, wo wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern und praktisch uns einmal so querschnittmäßig durch das gesamte Oeuvre von Alphaville spielen werden an einem Abend. Deswegen ist die Show auch relativ lang.
Ja, wie lang wird sie denn werden, über den Daumen?
Naja, so über 2 Stunden. Das hat noch keine Springsteen-Länge, aber es ist schon, also es ist weit, weit über die üblichen 1,5 Stunden hinaus.
Ja, ihr habt ja wirklich auch einen ordentlichen Katalog an Songs, aus dem ihr euch bedienen könnt. Gibt's da irgendwo Songs, wo du sagst, ja, schade, dass die es nicht auch mit so in den prinzipiellen Plan geschafft haben? Beziehungsweise lasst ihr euch dort, was die Setlist angeht, auch die Freiheit, dort zu sagen, heute ist uns mal so, kommt Jungs, wir gucken uns in die Augen und dann spielen wir den Song.
Es ist so, dass wir sind eigentlich von unseren Persönlichkeiten her eher Leute, die nach vorne gucken. Und also so eine Setlist zu machen, die also 40 Jahre Alphaville repräsentiert, zwingt einen ja geradezu dazu, dann irgendwie nach rückwärts zu gucken. Und das ist nicht so richtig unsere Sache. Also wir waren eigentlich mit diesem Problem, also die Setlist zusammenzustellen, ein bisschen überfordert. Und deswegen haben wir gesagt, warum überlassen wir das nicht den Fans und machen praktisch eine Art Ausschreibung im Netz. Und die Fans suchen dann die Stücke aus, die also auf dem Album drauf sind. Es sollten 40 Stücke sein, für jedes Jahr ein Stück. Und aus diesen 40 Songs, das ist natürlich für einen Live-Auftritt ist das viel zu viel, suchen wir dann die Stücke raus, die wir dann auch auf der Bühne präsentieren. Und genauso ist das gelaufen. Und das Ergebnis fand ich auch sehr bemerkenswert, weil Stücke dabei waren, das hätte ich nicht erwartet. Die waren so ein bisschen komplexer und ein bisschen anspruchsvoller vielleicht als so normale Popnummern. Und hat mich natürlich gefreut, dass sie dann auch den Weg in die Setlist gemacht haben. Aber da war zum Beispiel ein Stück dabei, das ich unheimlich gerne mit drin gehabt hätte. Und das wurde leider nicht gewählt, zu meinem Leidwesen. Aber wir spielen es jetzt trotzdem.
Das ist das Schöne, wenn man an den Hebel der Macht sitzt und sagt, okay, ich will den Song trotzdem spielen. Welcher ist das?
Das ist Sensations. Das ist ein Song aus unserem zweiten Album. Ich finde das ein sehr, sehr, naja, sehr optimistischer, lustiger Song. Und auch gar nicht mal so doof vom Text her. Auch so ziemlich abgefahren eigentlich. So, das war so unsere psychedelische Phase, würde ich mal sagen. Und ja, es macht totalen Spaß, den Song zu spielen. Also wir hatten den vorher nie auf dem Schirm und also in den ganzen 40 Jahren haben wir den nicht ein einziges Mal live aufgeführt. Also das gilt für eine ganze Reihe anderer Songs auch. Das sind absolute Premieren, was das Live-Spielen angeht. Und das ist ein tolles Gefühl. Einfach, also weil es sich das anfühlt, als wenn man ganz viele neue Stücke geschrieben hätte. Weil man macht ja irgendwie, wenn man ein Album fertig hat, hat man jeden Song ein paar hundert Mal gehört, vielleicht sogar ein paar tausend Mal gehört. Und man legt das Album dann weg, also es kommt raus und außer den Songs, die man für das Live-Repertoire benutzt, irgendwie hört man eigentlich in so ein Album nie wieder rein als Künstler. Und das war jetzt eben anders, ne? Also auf einmal haben wir uns das wieder alles angehört und gesagt, hey, es ist ja, wie waren wir damals drauf? Ist ja gar nicht so schlecht. Wieso haben wir das Ding nie vorher live gespielt?
Gibt's auch unter der Fanauswahl einen Titel, wo du sagst, da haben mich die Fans jetzt aber überrascht?
Ja, also da waren einige dabei. Also die, wo ich das nicht erwartet hätte. Und das hat mich sehr gefreut, weil das waren Stücke, die mir sehr am Herzen liegen. Und weil wir da irgendwie, ja, sagen wir mal, so einen anderen Weg beschreiten musikalisch als das, was man so normalerweise von Alphabet kennt. Und dass das honoriert wird und dass man nicht immer so, sagen wir mal, auf den üblichen Well-Trodden-Pfad gerät irgendwie, das fand ich eigentlich sehr schön.
So ein bisschen Abenteuer im Konzertabend ist euch tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig, ne?
Naja, wir stehen auf Abwechslung. Also es betrifft auch unsere Produktion, unsere Alben. Also kein Album gleicht eigentlich den vorherigen. Manche Leute haben damit ein Problem. Aber also ich finde es unglaublich langweilig, ein bestimmtes Konzept zu wiederholen. Und wenn man live spielt, dann ist es sowieso, auch wenn man immer das gleiche Repertoire, also für eine Tour, was man die gleiche Setlist spielt, ist doch jeder Abend ein bisschen anders, weil die Chemie anders ist, die Leute anders drauf sind, das Publikum ein bisschen anders ist, das Environment, das Venue zum Beispiel ein anderes Feeling hat und so. Und dadurch entstehen immer wieder ja, so neue Momente in den Stücken, die einem dann auch irgendwas sagen, also was man vorher noch nicht von den Stücken wusste.
Für mich ist das nach wie vor unfassbar, dass das schon 40 Jahre her ist, dass Forever Young rausgekommen ist. Aktuell feiert ihr ja eine Wiederauferstehung mit Forever Young in den Charts.
Also damit haben wir eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist also natürlich, also das Motto dieser Tour ist Forever. Und da ist natürlich ein ganz klarer Bezug auch zu dem Song. Das ist der bekannteste Song von Alphaville und auch, sagen wir mal, der programmatischste wahrscheinlich. Das, was das Ganze drumherum, diese Vibe, der da in TikTok entstanden ist und dieser ganze Hype, der jetzt in den sozialen Medien dadurch losgebrochen hat, damit haben wir ja nichts zu tun. Das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten oder unserer Kontrolle. Und ich finde das auch sehr gut, dass das so ist. Ne, dass die Songs so ein Eigenleben haben und dann passiert mit denen irgendwas da draußen. Das sind halt unsere Babys. wir lassen sie irgendwann in Form von LPs oder von Singles raus. Und dann muss man gucken, was damit passiert. Das ist so, wie wenn man irgendwie eine chemische Flüssigkeit in so ein Reagenzglas kippt und nicht weiß, was dabei rauskommt.
Forever Young speziell ist ja nur auch schon in alle möglichen Richtungen interpretiert worden von den unterschiedlichsten Künstlern. Wie geht's dir denn damit, dass ihr dort immer irgendwo der Stein eines kreativen Anstoßes seid mit einem Song, der mittlerweile ja schon um die 40 Jahre alt ist? Immer noch.
Ja, also ich habe einerseits keine Erklärung dafür, andererseits ist es natürlich ein Riesenkompliment für die Band und für die Komponisten auch von diesem Song, dass andere Künstler also sich diesen Song vornehmen und den dann irgendwie nochmal neu interpretieren. Dass also so geht es mir ja auch, wenn ich eine Coverversion von einem anderen Künstler mache, dann ist das auch immer so eine Art Liebesbrief an den Künstler oder an den Komponisten. Also irgendwie denkt man, vielleicht hört er es ja, vielleicht findet er es ja sogar gut, was du damit gemacht hast. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn man einen Song von jemand anders covert, dann hat man eine sehr spezielle Beziehung dazu. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie einen Song gecovert aus irgendwelchen, sagen wir mal, kommerziellen Erwägungen heraus, ne, sondern einfach, weil ich das Lied schön fand, weil mich das überwältigt hat, weil sich damit vielleicht eine bestimmte Situation in meinem Leben verbindet, ein bestimmtes Erlebnis oder so. Und ich denke mal, dass es also anderen Leuten genauso geht, wenn die Musik von uns neu interpretieren.
Was ja für mich genauso ein Phänomen ist, vieles, was in den 80ern zum allerersten Mal gemacht wurde, ist offensichtlich so modern, dass sich heute viele Künstler bei den Sounds, bei den Ideen, so bei der Technologie auch immer wieder neu bedienen. Jetzt sind ja gerade wieder so Synthesizer-Nachbauten, die Linn-Drum-Computer werden jetzt nochmal neu aufgelegt, nachgebaut. Was war so modern an der Arbeit, die ihr in den 80ern schon gemacht habt, dass das heute immer noch modern ist?
Ja, also heutzutage haben wir KI. Also ich kann der KI sagen, irgendwie was für eine Art von Song die KI komponieren soll und gibt ihr so ein paar Hinweise und dann komponiert ihr das und gar nicht mal so schlecht. Also das ist ein State of the Art heutzutage und das wird, also ich denke mal, nicht in ein paar Jahren, sondern in ein paar Monaten wird die Welt nicht mehr so sein, wie wir sie bislang gekannt haben, weil es geht so rasend schnell, dieser technologische Fortschritt durch die KI. Also deswegen, ich denke mal, Synthesizer, Rhythmusmaschinen, elektronische Musik als solche hat eigentlich, sagen wir mal, kompositorisch überhaupt keine Relevanz mehr, weil der ganze kompositorische Prozess sich komplett verändern wird. Und also ich persönlich habe damit auch kein Problem. Ich sehe, also die KI ist im Prinzip nichts anderes als ein zusätzlicher Künstler. Ja, es gab schon immer verschiedene Bands, und die miteinander konkurriert haben oder die also vielleicht auch gemeinsam Musik gemacht haben. Und die KI ist eigentlich nur ein weiterer Mitbewerber davon. Aber auf einmal kommen ganz neue Gruppen von Menschen dazu, Musik zu komponieren, mithilfe der KI. Und das ist natürlich genau das, was uns damals widerfahren ist, als wir angefangen haben, Musik zu machen, weil diese Rhythmusmaschinen und Sequenzer, ohne die hätten wir nie Musik machen können, weil wir überhaupt keine Musiker waren. Wir waren Fans von Musik und keiner von uns konnte ein Instrument spielen. Und auf einmal gab es diese Gerätschaften wir konnten diese ganzen Melodien, diese ganze Musik, die in unserem Kopf rumschwirrte, konnten wir auf einmal selber umsetzen, mithilfe dieser Krücken, kann man so sagen. Also mithilfe dieser, also wenn ich damals irgendwie eine Kaffeemaschine oder einen Vorschlaghammer gebraucht hätte, um Musik zu machen, hätte ich das wahrscheinlich auch benutzt. Also das ist, und die, zum Beispiel die einstürzenden Neubauten haben ja sowas tatsächlich auch gemacht. Das war einfach Musik um jeden Preis. Also wir waren uns gar nicht darüber bewusst, oder es war nicht so, dass wir diese Stilistik bewusst benutzt haben, weil wir so klingen wollten, sondern wir konnten nicht anders als so klingen, weil das war die einzige Möglichkeit für uns, überhaupt Musik zu komponieren und die zu veröffentlichen.
Das haben ja damals viele gemacht. Insofern seid ihr die, wie sagt man das, die
Oh.
elektronischen.
Also der Begriff Avantgarde ist ein bisschen zu ehrgeizig gefasst, aber wir waren so mit die Ersten, die angefangen haben, diese Art und Weise, also als Amateure, als Dilettanten, es gab ja damals diese Richtung, geniale Dilettanten, naja, Musik zu produzieren aus einem ganz anderen Umfeld heraus. Ne? Und wir waren am Anfang eigentlich auch, standen wir da in Deutschland ziemlich alleine da. Es gab irgendwie, man konnte eigentlich nichts falscher machen als melodiöse Musik schreiben und dazu in Englisch singen in Deutschland. Das war Anfang der 80er Jahre, also praktisch Selbstmord. Und ich kann mich noch erinnern, dass als 1979 die erste Single von OMD rauskam, Electricity, da hatten wir auf einmal das Gefühl, Mann, wir sind nicht ganz allein. Da draußen sind noch andere, die genauso auf die gleiche Art und Weise Musik machen und also genau den gleichen Background haben wie wir. Eben Amateur, eigentlich totale blutige Anfänger sind, absolute Beginners, wie es so schön heißt. Und das war eine unheimliche Bestätigung, weil wir sonst eigentlich, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch keinen Plattenvertrag und also wir hatten nicht so richtig viel Feedback, weil die Leute immer gesagt haben, wenn sie unsere Demos gehört haben, ja, ganz, ganz nett, aber also englische Texte, sag mal, spinnt ihr? Das ist aber irgendwie gar nicht angesagt. Und macht doch mal ein bisschen mehr Rock irgendwie. Das klingt ja wie Schlager hier mit den ganzen Melodien und so.
Das ist verrückt. Ihr habt in Richtung Großbritannien geguckt. Ich habe letztes Jahr
Nein,
mit
wir haben in erster Linie auf uns selber geschaut. Natürlich
ja.
waren die Vorbilder, kamen alle hauptsächlich aus UK oder aus Amerika, Nordamerika. Aber wir haben in erster Linie, also ich bin zum Beispiel ich war bin mein ganzes Leben lang schon ein riesengroßer David Bowie-Fan und ich kann auch so singen wie der. Aber es wäre mir nicht im Traum eingefallen, auf Alphaville-Produktionen versuchen, so zu klingen wie der. Also wie das zum Beispiel Bryan Ferry gemacht hat bei Roxy Music oder viele andere Künstler das auch mal, was absolut legitim ist. Aber wir waren am Anfang so auf uns selber zurückgeworfen, weil unsere Quellen, also die Quellen unserer Inspiration, die lagen in uns. Und ohne das hätten wir das alles nie schaffen können. Also den zweiten Song, den ich jemals in meinem Leben geschrieben habe, das war Big in Japan. Wenn ich versucht hätte, so zu singen wie David Bowie, wäre wahrscheinlich einfach nur ein zweitklassiges Heroes dabei rausgekommen. Also wir waren total abhängig von unseren eigenen spontanen Einfällen und von unserer Naivität. Und das war eigentlich unsere Stärke auch.
Ich habe letztes Jahr mit OMD gesprochen und die haben halt Ähnliches berichtet. Die haben Richtung Deutschland auch geguckt, haben gesagt, Mensch, da gibt's Bands, die
Ach,
machen verrückte Sachen. Jetzt können wir uns plötzlich auch Keyboards leisten. Haben dort über irgendeinen Billigkatalog sich dort Sachen gekauft und haben dann versucht, die zu erobern. Was war so dein erstes elektronisches Instrument, was du benutzt hast?
Das war ein Arp Odyssey, das ist ein monophoner Synthesizer. Und wir hatten damals relativ viel Geld zur Verfügung, weil wir alle unsere Autos, also es waren ziemlich Rostlauben, verkauft haben, mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt. Deswegen konnten wir uns so ein M100 Roland Modular-Synthesizer-System leisten. Das war also der hatte zwei Oszillatoren. Und wenn man die gegeneinander, also polyphone Synthesizer oder so, waren für uns unerschwinglich. Die waren zu dem Zeitpunkt so dermaßen teuer. Es gab also die Möglichkeiten, irgendwie vielleicht ein Klavier noch irgendwie mit reinzunehmen. Das war aber aufnahmetechnisch sehr, sehr aufwendig. Und wir hatten ja auch keine Ahnung von Aufnahmetechnik. Also was wir gemacht wir haben an diesem Gerät irgendwie die Oszillatoren, als wir Big in Japan zum Beispiel geschrieben haben, die Oszillatoren verdreht, sodass eine Quinte entstand. Also und dadurch hatten wir so den Anschein von Harmonik in dem Song. Und das war im Prinzip die ganze, also diese offene Skala auch, die der Song nach wie vor hat. Das, also man weiß es nicht, ist es Dur, ist es Moll. Das liegt genau daran, weil es einfach nur Quinten waren, die praktisch also die harmonische Basis von diesem Song sind. Man muss eben sehr kreativ sein, wenn man was erreichen will in einem Feld, von dem man keine Ahnung hat. Kreativität ist irgendwie der Schlüssel dann. Ne, Fantasie und sowas.
Ja, das hat so einen ganz speziellen Reiz, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, was man tut, und dann kommt trotzdem irgendwas Überraschendes bei rum.
So ist es. Also zum Beispiel, als wir vor etwa Jahren geschrieben haben, wussten wir nicht, was wir da gerade tun. Und das war bestimmt die Rettung dieses Songs.
Das ist auch, auf eine gewisse Weise ist das ein Segen für einen Musiker, dass man im Laufe der Zeit, wenn man die Zeit für seine Musik hat, dass man halt besser wird im Musikmachen, im Musizieren. Auf der anderen Seite geht einem so dieses Unbeschwerte, ich gucke einfach mal, was passiert, irgendwo verloren.
Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Vervollkommnung von gewissen Fertigkeiten, sondern das liegt eher meiner Ansicht nach daran, dass man seinen Mut verliert, dass man aufhört, alles aufs Spiel zu setzen. Also wenn es sein muss, die gesamte künstlerische Reputation oder Karriere. Das ist das größte Hindernis, finde ich, wenn man länger dabei ist, dass man sich da weiterhin traut, irgendwie ein neues Album zu machen und auf diesem Album ganz anders klingt und möglicherweise dann auch in Kauf nimmt, dass das keinen so richtig interessiert. Also diese Einstellung, wirklich was aufs Spiel zu setzen, das ist unheimlich wichtig für die eigene Kreativität und für die eigene Fantasie und überhaupt auch für das Fortkommen der Band. Weil wenn man diesen Mut verliert, dann ist man verloren. Also beziehungsweise dann wird man so eine Art Zombie von seinen ersten Schritten, die man gemacht hat. Dann wieder fängt man an, sich zu wiederholen. Das ist das Schlimmste, was einem als Künstler passieren kann, finde ich.
Ihr seid am 29. April in Leipzig in der Arena, was schon eine ganz ordentlich große Halle ist. Einen Tag später seid ihr in Dresden, was ja ein Katzensprung ist, fahrtechnisch. Also ihr seid in etwas über einer Stunde in Dresden. Ich weiß, dass du gerne in den Leipziger Zoo gehst.
Wir sind da. Also wenn wir Zeit haben und wir sind in so einer schönen Stadt wie Leipzig oder in so einer schönen Stadt wie Dresden, und wir haben Zeit, dann, also Alphaville ist auch so ein bisschen so ein Touristikunternehmen für uns. Also weil die Band, das ist so ein Vehikel, das bringt uns in alle sieben Ecken der Welt. Also ob das jetzt Dresden oder New York oder Leipzig und Singapur ist. Also die Band hat uns da überall hingebracht. Und das ist natürlich toll, wenn wir Zeit haben. Der Leipziger Zoo ist natürlich ein absoluter Bringer, da muss man hingehen, finde ich, also neben vielen anderen Dingen, die es in Leipzig gibt, und sich das mal anschauen.
Gibt es da noch eine Ecke, wo du sagst, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber ich will es beim nächsten Mal unbedingt sehen im Zoo in Leipzig?
Also dieses Tropenhaus fand ich, wenn man einmal da war, geht man irgendwie erstmal wieder an die Plätze, die man besonders toll fand. Und dann, also wir hatten, glaube ich, relativ viel Zeit, das heißt, wir waren eigentlich in allen Ecken von dem Zoo. Und ich weiß, dass viele Menschen irgendwie so Probleme haben mit zoologischen Gärten, weil das natürlich bei aller Liebe zu den Tieren nicht das optimale Umfeld für Wildtiere ist und so weiter. Und ich bin mir dessen auch total bewusst. Aber es gibt sie nun mal, und es gibt auch positive Eigenschaften. Also man kann die Tiere besser studieren, man kann dafür sorgen, dass sie nicht aussterben. Zoologische Gärten sind, wenn sie richtig gut gemacht werden, der Leipziger Zoo und der, ich glaube, der Kölner Zoo, das sind so, finde ich, die most advanced zoologischen Garten, die wir in Deutschland haben. Na, der Frankfurter auch noch. Ja. Für mich ist es immer eine Erinnerung an die Kindheit, wenn ich in den Zoo gehe. Aber ich gebe zu, dass ich meide, zum Beispiel, also wenn es da Abteilung für Menschenaffen gibt oder so, da hinzugehen, weil mich das wirklich unheimlich traurig macht.
Hm.
dieses Elend zu sehen, weil das, also Menschenaffen kann man nicht so einsperren. Das, denke ich mal, ist ein Fehler. Ich hoffe, dass das irgendwann verstanden wird.
Wenn du in Dresden bist, hast du da auch eine Ecke, wo du gerne hingehst, wenn du die Zeit hast?
Also wir gehen immer natürlich als erstes in die Altstadt. Also ob das jetzt Leipzig ist oder ob das Dresden ist. Und natürlich guckt man sich den Zwinger an. Aber ich glaube, dass eigentlich Entscheidende sind die Menschen, ne, denen man da begegnet. Und wie das Feeling ist in der Stadt und so. Ja, das ist, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es gibt zum Beispiel auch hässliche Städte, die, zum Beispiel Köln ist eine unglaublich hässliche Stadt. Also finde ich. Aber die Kölner sind die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und ich bin unheimlich gerne in Köln. Ja, auch wenn die Kölner mich jetzt vielleicht hassen werden für das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also diese ganzen Landsmannschaften, die es halt gibt in Deutschland, ne? Ob das jetzt Sachsen sind oder ich bin Ostwestfale zum Beispiel, oder ob das Rheinländer sind oder sowas, das sind so unterschiedliche Mentalitäten und alle haben irgendwie was Liebenswürdiges und was Tolles und tolle Eigenschaften. Also dann in so einer Stadt, also Dresden und Leipzig zum Beispiel sind ja so im Prinzip die Hauptstädte von Sachsen. Also da ist man praktisch im Zentrum, so richtig an der Quelle. Also ich bin sehr, sehr gerne da und gehe durch die Straßen und schaue mir das an und rede mit Menschen oder man kommt ins Gespräch in irgendeinem Café oder sonst irgendwie. Das ist eigentlich so das Interessanteste, denke ich.
Ihr geht auf die Bühne für über 2 Stunden. Das ist ja speziell von dir als Sänger. Da wird ja einiges abverlangt, weil du brauchst die Puste, weil ohne Puste kannst du nicht singen. Wie hältst du dich fit für die Bühne? Oder beziehungsweise wie machst du dich fit für die Tour?
Ich bin fit. Also ich muss nichts machen, ich bin fit und ich bin 70 Jahre alt und meine Stimme funktioniert seltsamerweise immer noch ziemlich gut. Und also physisch ist es natürlich, wird es, je älter man wird, zu einer größeren Voraussetzung. Zu einer größeren Challenge, sorry. Aber ich ich war schon immer ziemlich sportlich. Und ich mache natürlich irgendwie, also in meiner Freizeit mache ich ein bisschen Kraftsport, ich gehe in einen Sportclub und so weiter. Aber das mache ich nicht, um für die Bühne fit zu sein, sondern einfach so für meine eigene Gesundheit. Ich übertreibe es auch nicht. Also, aber ich sollte vielleicht öfter hingehen, weil ich habe so im Alter wird man halt manchmal ein bisschen faul und man nimmt zu und also. Aber ich bin immer noch eine ziemliche Rampensau. Die Leute wundern sich immer, wie kann so ein Dickerchen, wie kann der sich noch so fit auf der Bühne bewegen?
Ja, aber man kann, ich kenne das ja auch von mir, man kann ja auch ein paar Pfunde mehr auf den Rippen haben und trotzdem fit sein.
Ja, das kann man. Man wäre allerdings noch fitter, wenn man die nicht auf dem Rippen hätte. Also da sollte man sich keine Illusion hingeben.
Wenn das Essen nicht so gut schmecken würde, ne?
Natürlich immer gesünder, irgendwie möglichst nah am Idealgewicht zu sein.
Ja. Aber wenn das Essen nicht so lecker wäre, dann wäre es auch leichter.
Das ist übrigens auch so ein Punkt, ne? Wenn man wenn man so in verschiedene Städte kommt, wenn man Dresden-Leipzig kommt, die Küche. Ne, da gibt es natürlich auch sehr große Verführungen und sehr, also landestypische und regionaltypische Küche und so weiter. Das ist auch immer das, was ich total toll finde. Wenn ich in Gegenden oder in Länder auch komme, wo ich noch nicht war, und wie ist da die Küche? Was essen die Leute da und so? Das ist natürlich auch sehr spannend. Aber es wird einem dann natürlich auch zum Verhängnis.
Bist du ein Süßschnabel? Magst du Süßes?
Ja, ich mag eigentlich, Essen interessiert mich einfach. Ich koche auch gerne, allerdings nicht nach Rezepten, sondern ich gucke mir halt an, was so in der Küche da ist und was könnte ich jetzt damit machen. Im Prinzip koche ich genauso, wie ich Musik mache.
Das ist eine der großen Parallelen in diesem Leben, dass Kochen und Musik machen so viele Gemeinsamkeiten haben, auch in der Herangehensweise.
Das stimmt.
Das ist völlig verrückt. Wenn du Süßes magst, in Dresden wartet Eierschecke auf dich. Sehr leckerer
ja.
Kuchen.
Christstollen.
Gut, da ist gerade die Saison ein bisschen vorbei.
Natürlich, aber
in Leipzig hast du die Leipziger Lärchen. Auch ja, sehr süß, genau. Auch sehr lecker.
Ja.
Also es gibt eine Menge auch kulinarische Gründe, nach Sachsen zu kommen.
Absolut.
Axel trifft Alpha Will. Die Band geht auf große Deutschlandtour. Forever Live Best of 40 Years am 29. April in der Arena Leipzig. Einen Tag später in der Messe in Dresden. Mehr Infos zur Tour und zur Band findet ihr auf alphawill.earth. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram und natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.